Du hörst heute den Ausbildungspodcast von OnTeams. Schnall dich an und viel Spaß damit. Wenn es in Unternehmen knirscht, dann kommt mein heutiger Gast häufig dazu. Und ich habe ein tolles Gespräch führen dürfen mit Henrik Lehnhardt. Er selber ist Executive Coach, Mediator für Führungskonflikte und ja, hat sehr, sehr, sehr viel Erfahrung im Bereich der Ausbildung und erteilt massig mit uns. Nicht nur Worthülsen werden hier geliefert, sondern er ja, sagt, wie man mehr Klarheit, Respekt und vor allem auch Change, also den Wandel, mit in die Ausbildung reinbringt. Ich habe es sehr genossen, weil ich hier jemand hatte, der wirklich selber auch schon im Bereich Personal sehr viel gearbeitet hat und dann dennoch auch diese Skills mitbringt, das wirklich sehr gut zu transportieren und vorzutragen. Und ja, ganz zum Schluss noch eine kleine Ergänzung, was uns im Nachgespräch eingefallen ist. Und von dem her, bleib da sehr, sehr gerne dran. Und wenn du toll findest, ja, was hier für Gäste auflaufen, was hier für Meinungen präsentiert werden und so, dann kannst du mir da ganz kostenfrei auch helfen, indem du einfach ein kleines bisschen Werbung machst und diese Folge oder den Podcast mit jemandem teilst, den es auch angeht. Kostet dich nichts, aber bringt auf jeden Fall mehr Reichweite und damit können wir dann noch attraktivere Gäste ranholen. Also, let's go. Ich habe heute gesehen, dass du einen Post über den Jakobsweg veröffentlicht hast. Und das heißt, du bist ihn auch selber schon gegangen?
Ja, einmal komplett alleine im Jahr 2016 von Saint-Jean-Pied-de-Port nach Santiago de Compostela. Mhm. Und ein Jahr später mit meiner Frau dann in zwei Etappen. Die ersten zwei Drittel haben wir auch gemeinsam gelaufen und das letzte Drittel steht für irgendwann nochmal aus.
Ah, okay. Also großer Fan.
Ja.
Was hat dich beim ersten Mal dahin bewegt?
Ich hing in der Zeit so ein bisschen beruflich fest. Es ging nicht weiter. Die Zeit war damals auch sehr intensiv und auch ein Stück weit frustrierend. Mhm. Und mir kam dann der Impuls, Auszeit nehmen, mal kurz oder länger innehalten. In dem Fall waren es ja gute 6 Wochen. Und mal sich hinterfragen, was du wirklich möchtest, was du vom ganzen Herzen möchtest, was du vielleicht auch stoppen solltest und was es vielleicht für neue Dinge in deinem Leben gibt oder geben könnte. Das war eine sehr interessante und sehr intensive Zeit. Es kommen dir so in den ersten 2-3 Wochen kommen dir sehr viele Gedanken hoch, die du nicht verarbeitet hast oder nicht komplett bewältigt hast. Da hast du die Chance, das nochmal so ein bisschen zu notieren und aufzuarbeiten. Und dann so in der zweiten Hälfte kommen dir wirklich dann schöne, interessante Gedanken hoch, was du eigentlich oder was du wirklich möchtest.
Okay. Und wie lange hast du insgesamt dann gebraucht beim ersten Mal?
Das waren, glaube ich, 36 Tage sowas um den Dreh, also gute 6 Wochen.
Okay, ja. Naja, da kommen natürlich einige Gedanken dann wieder. Und du hast aber damals dann schon im Personalbereich gearbeitet, richtig?
Ja, bin auch meinem damaligen Unternehmen sehr, sehr dankbar, dass wir natürlich auch mit einem Jahr Vorplanung dann mir ermöglichen konnten, da in dem Zeitraum dort April, Mai 2015, 16 war das ja, da 6 Wochen am Stück Auszeit zu nehmen. Ja.
Nicht schlecht. Ja, will geplant sein, aber bei manchen Firmen reicht es ja auch nicht aus, nur weil es geplant ist. Ja, dass es dann auch zustande kommt. Ja, nicht schlecht.
Ja, auch den Mitarbeitern und Kollegen, die dann meine Aufgaben in der Zeit dann übernommen haben, bin ich natürlich auch sehr, sehr dankbar. Ohne die hätte das natürlich auch nicht funktioniert. Mhm. Aber ich sag mal gleichermaßen, wenn du da in der Zeit April, Mai, das ja eigentlich keine Urlaubszeit ist, du da 6 Wochen Auszeit nimmst in Form von Urlaub und Zeitguthaben, Umgedreht bist du natürlich das gesamte andere Jahr oder den gesamten Rest und auch vorher anwesend, was es natürlich dann hier für die Kollegen einfacher macht, ihren Urlaub zu nehmen. Ist dann schon eine intensive Zeit, 6 Wochen für alle. Ja. Aber danach spielt es natürlich den anderen auch an die Karten.
Ja, wenn die natürlich wissen, na, der Lenhardt, der hat schon alles aufgebraucht.
Genau, der ist da, der ist eh da, und dann ist es dort für die ein bisschen einfacher mit der Planung gewesen. Ja.
Ja, okay. Verrückt, verrückt, verrückt. Und dann der Vergleich, wo du dann das zweite Mal mit deiner Frau unterwegs warst. Hat sich da schon so ein bisschen Routine eingespielt oder sind irgendwie dann ähnliche Gedanken wiedergekommen? Oder wie ist da der Unterschied zwischen 1 und 2?
Also Routine gibt es da eigentlich nicht. Ich sag mal, man hat ein Gefühl, was auf einen zukommt, was man wirklich braucht und was man nicht braucht. Und natürlich auch gibt es sehr, sehr viele Flecken und Orte, die man sich anschauen kann. Und man endet ja abends immer in einer Herberge. Und ich sag mal, ich hatte natürlich dann den Vorteil, dass ich die eine oder andere schöne Herberge im Kopf hatte, wo man gut übernachten konnte und auch gut abends was essen und trinken konnte. Und natürlich auch die Kehrseite, dass es die eine oder andere Erfahrung auf der ersten Wegstrecke gab, die man dann beim zweiten Mal nicht nochmal machen muss. Ja.
Okay. Nicht schlecht. Du hast es gerade gesagt, man läuft da so und dann denkt man drüber nach, was man eigentlich will. Mhm. Bist du da zu einem Entschluss dann gekommen, was du eigentlich willst? Also war das dann auch beruflich, privat? Wie kann man sich das vorstellen?
Ja, so ein bisschen, jeder bekommt ja seine Talente mit und Themen, die man wirklich gerne macht, wo man sich wie ein Kind in der Zeit verliert, wo man drin aufblüht, wo es auch kein Gehalt oder keine Bezahlung für gibt, sondern wo man weiß, man hat hier was Sinnhaftes getan und hat etwas bewegen können. Für mich kam ganz klar raus in dem Bereich Coaching, systemisches Coaching, systemische Beratung, aber auch im Feld Mediation noch weiter zu lernen. Da war ich sehr, sehr wissbegierig. Mhm. So ein bisschen meine Mission ist es, Menschen einen anderen Blick zu geben, damit mit so der persönliche nächste Karriereschritt genommen werden kann, wie so eine Art Wegbegleiter für eine gewisse Phase, um in der Lebensphase mit einer kleinen Hilfe den nächsten beruflichen Schritt oder den nächsten persönlichen Schritt zu gehen.
Mhm. Und warum? Was fasziniert dich da so dran?
Dass ich durch meine berufliche Erfahrung, aber auch durch meine Ausbildung da einfach andere Blickwinkel öffnen kann, dass jemand dann seinen eigenen Weg findet.
Mhm. War es schon immer so? Weil du bist ja, wann bist du im Bereich Personal eingestiegen? 2008 oder schon davor?
Also 2008 bin ich damals als, ich sag mal, Personalsachbearbeiter, Personalreferent eingestiegen. Vorher war ich bei der Industrie- und Handelskammer beschäftigt im Bereich Aus- und Weiterbildung. Mhm. Habe dort auch auch in einem Rahmen von einem dualen Studium schon sehr, sehr früh mit in den Semesterferien mitgearbeitet und am Ende die gewerblich-technische Aus- und Weiterbildung übernommen, sodass ich schon im Kontakt früh mit den Ausbildungsunternehmen der Region war und natürlich dann auch mit ganz vielen Ausbildern, Prüfern und am Ende natürlich auch mit den Azubis bzw. Prüflingen. In dem Grunde bin ich dort auch immer dann persönlich tiefer in Kontakt getreten, da wo es dann auch den einen oder anderen Konflikt gegeben hat. Ne?
Mhm. Okay. Ja, wieder die stumpfe Frage, warum? Also war das schon irgendwie stand es in der Abi-Zeitung schon bei dir drin, irgendwie Henrik sorgt dafür, dass irgendwie die Wellen in der Klasse gut sind, oder wo kommt das her?
Ich glaube, ich habe eine Gabe, ein Händchen, gut zuzuhören, denjenigen zu verstehen, um was es ihnen in Gänsefüßchen dann eigentlich geht. Ja. Mhm. So, du kennst das so, die Melodie, die unter einem Satz liegt, was jemand sagt oder was er nicht sagt. Ich mag es auch, wenn jemand irgendwo laut wird und in den Widerstand geht, weil dann Widerstand ist ja eigentlich nur ein Signal und ein Hilfeschrei, dass er an der Stelle gehört und wahrgenommen werden möchte. Mhm. Wenn du es schaffst, den Leuten das Gefühl zu geben, dass sie sich gehört und gesehen fühlen, dann reduziert sich so ein bisschen auch der Widerstand und du kommst dann auch eigentlich relativ schnell einer vermeintlichen Lösung auf die Spur. Ja. Mhm.
Ja, leichter, wie wenn sie die Masken auflassen und alles ist gut, alles ist gut. Du bist ja auch im Bereich Mediation ganz, ganz intensiv tätig. Und was machst du, wenn dann jemand dir gegenüber sitzt und dann eben nicht diese Regung zeigt und sagt, es ist alles gut, aber offenkundig ist nicht alles gut? Also wie holst du den dann irgendwie hinterm Ofen vor?
Ja gut, der Schlüssel ist dann einfach, das anzusprechen, was man sieht. Ja. Und sagt hier, ich merke oder ich habe das Gefühl, du hast jetzt hier gerade keine Lust drauf, du bist gerade absolut im Widerstand. Ja. Mhm. Vielleicht sieht man auch das eine oder andere Gefühl oder die eine oder andere Regung, oder man sagt auch eben, dass man sieht, hier, du hast hier irgendwelche Sorgen, Nöte, machst dir gerade sehr, sehr viel Gedanken, bist gerade sehr, sehr innegekehrt, aber einfach das ansprechen, was du siehst. Oder eben, was du auch nicht siehst. Und die Leute fühlen sich dann auch meistens irgendwo abgeholt, wenn man einfach nur das würdigt, was man sieht. Und wenn man dann ein bisschen Geduld hat, kommt man schon ins Reden. Ja, das gelingt mir in den meisten Fällen über diese sehr, sehr respektvolle und menschliche Form. Sollte das auch nicht funktionieren, dass dann jemand wirklich schweigt und nicht auf sich drauf eingeht, gibt es natürlich auch die Form, ein Stück weit zu provozieren. Ja, also gibt auch die Form des provokativen Coachings mit zwei, drei Provokationen denjenigen dann doch ins Reden zu bringen, weil derjenige dann sich dann auch ein Stück weit herausgefordert oder gelockt fühlt, dann doch mal dazu etwas sagen zu müssen. Ja.
Also kitzelst du den dann quasi so raus, na, wenn wirklich nichts mehr hilft.
Ja.
Ich würde jetzt einfach mal den Menschen unterstellen, dass sie ja eigentlich reden wollen. Ne? Also, und wenn ihnen jemand zuhört, was heutzutage auch selten ist, dann plätschert das ja eigentlich raus.
Ja, und ich erzähle meistens auch zum Einstieg eine eigene Geschichte, eine eigene Story oder nutze andere oder ähnliche Konflikte, um einfach auch aufzuzeigen, dass hier keiner irgendwie auf der Anklagebank oder auf dem Richterstuhl sitzt, sondern dass so Konflikte natürlich auch verschiedene Stufen haben und dass ab gewissen Stufen dann durch einen Gespräch, Dialog in einem Zweierkreis dann auch alleine keine Lösung oder keine Befriedung mehr möglich ist, dass man dann einen dritten neutralen braucht, sprich hier wirklich einen externen Mediator oder Gesprächsführer, der sich verhält wie die Schweiz, völlig neutral und zuhört, und dann geht es darum zu gucken, wie man von den eigentlich verhärteten Positionen, die man erstmal rausarbeiten muss, dann aber auch zu den Bedürfnissen und Interessen kommt. Was liegt so unten drunter begraben? Wo geht's denn drum eigentlich? Und oftmals sind es dann Verletzungen, sich nicht respektiert fühlen, sich nicht gehört, nicht gesehen fühlen, Machtspielchen und dergleichen. Und wenn man die Sachen von beiden Seiten rausgearbeitet hat, dann kann man auch über erste Lösungsansätze sprechen. Grundregel in der Mediation ist, sämtliche Störungen haben Vorrang. Das heißt, sämtliche Details und Eigenarten müssen erstmal rausgearbeitet werden, bevor man dann über Lösungsansätze sprechen kann. Das kann eine Menge sein. Ja.
Eigenarten, ja. kann ich mir auch vorstellen. Okay. Und gibt's da in deiner Arbeit als Mediator irgendwelche Sachen, die sich ganz regelmäßig wiederholen? Also wo du sagst so, okay, jedes, keine Ahnung, zweite Mal, wenn ich irgendwo dazukomme, dann ist es genau der Grund oder ist es eher mannigfaltig?
Also oftmals geht's am Ende um eine wirklich ehrlich gemeinte Entschuldigung. Ja? Und wenn du heute Mittag vielleicht in die Eisdiele gehst, dann wie gehst du in die Eisdiele rein? Entschuldigung, guten Tag, ich hätte gern zwei Plätze. Entschuldigung, ich würde gern noch ein Cappuccino bestellen. Entschuldigung, ich hätte gern zwei Bällchen Eis. Du bremmelst vielleicht aus Versehen jemanden an. Entschuldigung, ich kann mal da durch. Also wir nutzen dieses Wort Entschuldigung inflationär, sodass es seine Wirkung vollkommen verloren hat. Okay. Und viele wissen nicht, wie man sich wirklich aufrichtig entschuldigt, sodass es auch bei dem anderen ankommt. Und in meiner Ausbildung zum Respektbotschafter beim René Bourbonus lernst du auch wieder, wie du dich richtig entschuldigst, sodass es bei dem anderen auch ankommt. Klar ist, es darf jetzt nicht irgendwie aufgesetztes Modell sein, dass man da irgendwie die 3-4 Stufen runter rasselt. Das funktioniert nicht. Also es muss aufrichtig, ehrlich gemeint sein, authentisch sein. Und die 3 Stufen ist natürlich, dass man erstmal Reue empfindet, ja, dass man sagt, hier, ich bedauere das, wie das gelaufen ist, finde ich nicht gut und ich möchte das gerne hier mit dir besprechen und klären. Zweitens, dass man auch Empathie zeigt und sagt, hier, ich kann mir auch nur vorstellen, was das mit dir gemacht hat, wie du dich dabei gefühlt hast oder ich will mir gar nicht vorstellen, was das bei dir ausgelöst hat, was das mit dir gemacht hat.
Ja.
Und an dritter Stelle geht es dann darum, wirklich zu sagen, okay, ich habe mir hier einen Plan zurechtgelegt und ich habe hier organisiert und ich habe mir ernsthaft Gedanken gemacht, dass das in dieser Form wirklich nie wieder vorkommt. Und wenn ich diese 3 Stufen einhalte, dann funktioniert auch wieder eine Entschuldigung. Und selbst bei den ganz, ganz großen Konflikten, wenn hier Geschäftsführer gegeneinander arbeiten, aber auch Firmen sich hier gegenseitig verklagen, oftmals ist es so, dass so eine einfache Entschuldigung da der Game Changer sein kann, dass solche schwerwiegenden Konflikte auch gelöst werden können.
Mhm. Wenn da eine aufrichtige Entschuldigung dann halt auch. Ja.
Ja. Und dann gibt es diejenigen, die sagen, der hat aber angefangen. Ich entschuldige mich hier nicht. Ja.
Ja.
Und der muss anfangen. Und aber auch, dass jemand so dickköpfig und verletzt kommt und sagt, ich entschuldige mich hier nicht. Ja. Ich habe hier nichts falsch gemacht. Ja.
Mhm.
Und oftmals nutze ich dann so eine kleine Alternative, dass ich sage, okay, wenn dir jetzt hier persönlich das Wort Entschuldigung nicht über die Lippen geht und auch nicht sorry oder ähnliches, dann ist so der kleinste Nenner, dass man sagt, naja, du findest es doch auch nicht gut, wie es gelaufen ist in Summe von beiden Seiten. Und dann sagen die, ja, damit, da kann ich mitgehen. Sage ich dann vielleicht kriegen wir es doch hin, dass du sagst, ich bedauere, wie das insgesamt gelaufen ist. Also, dass du dein Bedauern ausdrückst. Bedauern ist so eine abgeschwächte Form von Entschuldigung, kommt aber bei deinem Gegenüber an wie eine Entschuldigung.
Aha. Ja, die, ja. Die kleine Schwester quasi der Entschuldigung.
Die kleine Schwester, ohne dass man selbst dann sein Gesicht verliert, um Entschuldigung zu sagen, weil ja eigentlich der andere schuld war und bei dem anderen kommt es an wie eine Entschuldigung. Also es ist höchst interessant, dass dann ja die Leute auch sich darauf einlassen, ihr Bedauern auszudrücken. Und ja, so bekommt man dann zumindest eine Nulllinie hin, dass man darauf aufbauen dann die Verletzung ausräumen kann in Form von einer Würdigung, ja.
Ja.
Und dann wieder ins Gespräch kommt auf eine Sachebene und den eigentlichen Konflikt oder das eigentliche Thema klärt, wenn es dann überhaupt noch notwendig ist.
Mhm, mhm. Ja, es hört sich für mich wie so ein Szenario an, der Ausbilder ist da irgendwo in ein Fettnäpfchen getreten. Der Ball ist eigentlich bei ihm, aber er kann sich jetzt halt nicht bei jemand aus dem ersten Lehrjahr entschuldigen, weil er dann eben Angst hat, ne? Maske verliert er, Status verliert er oder ähnliches. Aber spannend, ich habe mir, glaube ich, auch noch nie über Entschuldigung, also ich habe mir über das Wort Entschuldigung schon mal Gedanken gemacht, aber nicht quasi so sukzessive in so einem Dreischritt und ja. Also gerade so dieses, ich habe einen Plan, also ich habe schon mal einen Vorschlag, einen Ablauf, das finde ich am überraschendsten und am kraftvollsten. Ja? Aber das zeigt meinem Gegenüber ja natürlich auch, ich habe mir da schon Gedanken gemacht. Ja? Ich habe da was für uns, damit es auch wirklich besser läuft und in Zukunft besser ist. Das Entschuldigen haben wir verloren oder kriegen wir das nicht mehr gelernt oder waren wir überhaupt schon mal jemals besser darin? Was ist da deine Meinung?
Ja, wenn wir es auf den Punkt bringen und ganz ehrlich sind, viele Leute entschuldigen sich nicht, weil der Anreiz fehlt.
Ja. Mhm.
Also wenn es einen Anreiz gäbe, warum eine Entschuldigung auch dann angebracht wäre, würden sich die Leute auch wieder häufiger für Sachen entschuldigen und zurücknehmen. Und zweites Thema ist natürlich, was ich gerade schon gesagt habe, wie kriege ich eine Entschuldigung hin, ohne dass ich selbst das Gesicht verliere, mit dieser Wortspielerei gerade, mit dem Bedauern, aber auch Angst haben, dieses Gespräch zu führen, ja, oder auch Angst haben, das zu äußern, weil man zeigt ja dann auch so ein bisschen eine eigene Schwäche, man wird selbst ein bisschen demütig, was ich aber für eine Riesenstärke halte, wenn jemand den ersten Schritt macht. Das ist überhaupt kein Gesichtsverlust, das zeigt sogar von Größe. Ja. Und ja, die Menschen werden ja eigentlich dort geliebt, wo sie zeigen, dass sie schwach sind. Ja, würde ich gerne auch jedem mitgeben, das zu berücksichtigen. Und natürlich auch, dass man hier mit dieser Dreierstufe Reue, Empathie und den Plan zeigen, da schon relativ eine gute Gesprächsstruktur hat, die einem hilft, dann auch so ein vermeintlich schwieriges Gespräch zu führen. Ja, und ich kann nur jeden ermutigen, das auszutesten. Das funktioniert wirklich sehr, sehr gut.
Schön, ja, danke für den praktikablen Tipp. Ja, auf jeden Fall gut. Ich habe es Reue, Empathie, Plan, ja, den Dreiklang habe ich mir schon mal notiert. Klasse. Ja, René Bourbonus, ich verfolge den auch viel, habe auch mal einen Online-Kurs bei ihm gemacht. Also ja, der gute Mann, der kann nicht nur reden, sondern kann auch verdammt gut denken, finde ich. Ja, und so Klarheit in die Gedanken reinbringen.
Ja, ich schätze ihn auch sehr, war hier gerade auch vor 2 Wochen bei ihm auf der Respekt-Convention im Schindlerhof gewesen. Also wirklich eine sehr, sehr tolle, außergewöhnliche Veranstaltung. Und was ich sehr, sehr schätze, ist seine menschliche Bibliothek. Er lädt sehr besondere Menschen zu diesen Veranstaltungen ein und gibt denen Raum, von sich zu erzählen, danach aber auch mit der Community zu sprechen. Und das sind meistens Menschen, die würdest du wahrscheinlich niemals persönlich von dir aus ansprechen oder einladen, mit denen in Kontakt treten. Aber du hast vermeintlich schon Lust, über diese Sorte von Menschen zu sprechen.
Und zum Beispiel, wen können wir uns da vorstellen?
Also zum, ja, kann ja hier von der letzten Convention so ein bisschen erzählen. Also zum einen war jetzt hier die Carla Hinrichs da von der letzten Generation, die berühmten Klimakleber, ja, mhm. wo jetzt noch die Gerichtsverfahren und die Klagen laufen. Und natürlich redet man gerne über diese Leute, warum machen die das und so verrückt, ja. sich jetzt hier auf Autobahnen festzukleben und wieso gehen die so weit und organisieren sich, werden oder wurden ja teilweise als kriminelle Vereinigung eingestuft und ja, der Umgang mit denen ist ja noch nicht vollends geklärt. Warum haben die das eigentlich getan? Und im Grunde, wenn man mit denen spricht, was denn ihre Motivation war und welche Sorgen die sich machen, jetzt hier gerade bei den Veränderungen der Umwelteinflüsse und dass hier die Regierungen gegen ihre eigenen Gesetze und Regelungen verstoßen, dass sie sich nicht an die Klimaziele halten, dass das doch verhältnismäßig größere Straftaten wären, wie sich da auf die Autobahn zu kleben. Also das war höchst interessant, einfach diesen Blickwinkel zu kriegen und mit den Leuten in den Dialog zu kommen, anstelle dann über die zu reden. Ja, und das dafür war ich sehr, sehr dankbar. Zweites Beispiel war auch, war eine Domina da, die Nikita macht. Ja, und die hat auch einfach mal drüber geplaudert, was für Menschen zu ihr kommen, welche Themen die haben. War auch so das eigentliche, warum die diese besondere Art der Neugier haben und welche Bedürfnisse sie dann auch dort befriedigt und dann auch die interessanten Fragen, was eigentlich hier dahinter steckt. Ja. Mhm. Und ich glaube, letztes oder vorletztes Jahr war dann auch der Khalil Khalil da, ein Flüchtling, ein Syrer. Ja. Es wird ja auch sehr, sehr viel über Flüchtlinge gesprochen, aber die wenigsten sprechen mit denen. Das ist eigentlich, oder nicht nur eigentlich, das ist ein sehr, sehr tolles und besonderes Format, dass man dort mit diesen Menschen in Dialog treten kann und mit einem ganz anderen Menschenbild dann auch aus der Veranstaltung und aus den Gesprächen herausgeht.
Ja. Okay, ja. Guck ich gleich mal danach. Habe ich nämlich nicht mitbekommen. Ja. Das ist nicht in meinem Algorithmus irgendwo aufgetaucht gewesen. Ja, aber können wir nur empfehlen, den guten René Bourbonus. Ja, lohnt sich immer auch die kurzen Sachen. Und wie hieß die Ausbildung, die du bei ihm gemacht hast? Oder den Kurs?
Das hieß mal Respekt Trainer, heißt jetzt Respekt Botschafter. Ja, und ich glaube auch so ein bisschen jetzt mit der Wirkung der Worte, also wenn du mich jetzt als Respekt-Trainer buchen würdest, ja, ich bringe dir mal ein bisschen Respekt bei, lieber Marc. Das klingt ja schon so ein bisschen übergriffig. Ja, und wenn ich jetzt Respekt-Botschaften in die Welt bringe und du hörst ein bisschen zu und guckst dir das ab, was dir gefällt oder kriegst einen anderen Blickwinkel drauf und entscheidest dann selbst, das klingt, glaube ich, ein bisschen passender. Ja, und deswegen hat der gute René das auch noch umbenannt in Botschafter anstatt Respekt-Trainer.
Mhm. Mhm. Ja, wirkt auf jeden Fall anders.
Ja.
Und bist du dann quasi dann auch über das dann in die respektvolle Kommunikation gekommen oder war das schon Thema davor bei dir und deiner Arbeit?
In meiner Arbeit als Personaler habe ich schon sehr, sehr schnell gelernt, dass der Umgang auf Augenhöhe und der respektvolle Umgang mit den Mitarbeitern ein Schlüssel ist, um wirklich gute Gespräche zu führen. Ich habe eine Rhetorikausbildung beim René Bourbonus auch in den Jahren hier 2019, 2020 absolviert. Mhm. Und mich hat dieses Thema Respekt einfach sehr, sehr neugierig gemacht, was man da wirklich über sich selbst lernen kann, wie respektlos wir in den kleinen Dingen alltäglich sind. Es ist aber gar nicht böse gemeint, wir merken das gar nicht mehr. Ja? Mhm. Und wenn man da auch wieder ein bisschen sensibler wird in den Dingen, wie man selbst kommuniziert oder auch eben nicht, und das, ja, das, das wieder lernt zu sehen, dann kann man natürlich auch Leuten helfen, respektvoller zu werden. Es hat viel mit Vorbild zu tun, dass ich mich auch so verhalte, wie ich es dann natürlich dann versuche zu lehren oder die Leute daran zu erinnern, viel, viel mehr. Ja. Mhm. Und die Ausbildung hat mir einiges gegeben. Und gerade in diesem, ja, ich würde auch sagen, fast Dreiklang, ich werde oftmals gerufen in Unternehmen, wenn es kriselt, wenn Konflikte dort sind. Klassischer ist, Teams bekämpfen sich, arbeiten in Silos, reden nicht mehr miteinander, zwei Geschäftsführer kaufmännisch oder technisch verkrachen sich einfach wegen verschiedenen Blickwinkeln. Mhm. Ich führe dann Einzelgespräche, Coaching-Sessions für eine Konflikt-Coaching oder aber eine Mediation durch. Meistens haben diese Konflikte dann so ein bisschen gestrahlt auf die Mitarbeitenden, die dann ganz schnell zu Verbündeten werden. Es gibt dann Parteien und überall gibt es Gerüchte und es wird übereinander geredet. Und ja, nachdem wir dann zwischen den, nennen wir es mal, eigentlichen Streithähnen wieder eine Basis gefunden haben, dass die eine Nulllinie haben und wieder anfangen können, Vertrauen aufzubauen und ein Verhältnis aufzubauen, wieder vernünftig miteinander umzugehen, ist es meistens dann auch nur konsequent, mit deren Teams dann gemeinsam ein Respekt-Workshop oder ein Respekt-Kommunikationstraining zu machen. Mhm. Und dann denen auch Handwerkszeug an die Hand zu geben, wie ich wieder respektvolle Gespräche führen kann, wie ich wieder Vertrauen aufbaue. Und gerade diese sensiblen Themen, wo ich nicht weiß, wie ich das ausdrücken soll oder wie es bei dem anderen ankommt, gerade diese Punkte, wo ich mich sehr, sehr unwohl fühle, also da wirklich den Mitarbeitern Handwerkszeug mitzugeben, damit die sich auch bestärkt fühlen, wieder solche Gespräche zu führen und nicht zu schweigen und nicht übereinander zu reden, sondern dass sie wieder lernen, miteinander zu reden.
Okay. Also ich kann mir das gut vorstellen in dem Kontext, wie ich bisher arbeite mit den Projekten. Aber wenn ich da jetzt hinkomme und ich mache einen Workshop, stelle ich mir das erstmal schwer vor, weil das ist ja ein komplexes Thema. Und nur weil ich drüber spreche, heißt das ja für den Alltag jetzt nicht, dass ich da irgendwie dann auch irgendwas verändere. Was sagst du, wo sind deine Workshops so dienlich, dass es dann doch anders ist? Was machst du anders?
Also ich kann gerade hier von einem Workshop von einem, nennen wir es mal, mittelständischen Unternehmen jetzt hier auch gerade am Samstag berichten. War hier eine Gruppe von 16 Leuten. Klassisch natürlich Vertriebler, Außendienstmitarbeiter, technische Mitarbeiter und Verwaltungsmitarbeiter, die natürlich alle in der Firma unterschiedliche Aufgaben und Blickwinkel haben. Und die werden dann zu einem Respekt-Kommunikationsworkshop eingeladen. Ist ja fast wie eine kleine Ohrfeige nach dem Motto, geh da mal hin.
An einem Samstag.
Ja. An einem Samstag. Im Vorfeld gab es da sehr, sehr viele Fragen. Und da hilft natürlich auch nur Offenheit und Transparenz, warum die Geschäftsführung das möchte und das für wichtig hält. Natürlich auch eine Art von Freiwilligkeit daran teilzunehmen. Und viele haben mir dann auch in der ersten Kaffeepause gesagt, dass sie mit einem kleinen Unwohlsein gekommen sind. Sie auch gedacht haben, jetzt hier an einem Samstag und es wird bestimmt sehr, sehr anstrengend und intensiv und was kommt denn da überhaupt? Was soll ich denn da noch lernen? Oder wie wird man da persönlich irgendwie auseinandergenommen oder sowas? Also es waren schon ein paar Befürchtungen da. Und dann gab es natürlich auch Leute, die sehr, sehr neugierig waren und sagen, jawohl, das eine oder andere läuft hier nicht gut. Gerade hier auch in der stark verdichteten Zeit fühlen wir uns hier überfordert, gewisse Themen auch so rüberzubringen, dass man verstanden wird, sich verstanden fühlt. Und ich kann dir sagen, der Einstieg, der ist dann schon sehr, sehr schwer. Das ist so eine kleine Hürde. Aber meistens dann bis zur ersten Kaffeepause, nach den ersten 90 Minuten, hat sich das vollkommen gelegt. Ich fange mit vielen Stories und Geschichten an und einfachen Modellen, wo man selbst dann direkt auch mit einsteigen kann und mitüben kann. Man kleine Erfolgserlebnisse hat, auch dann sich abgeholt fühlt und in Resonanz geht und dann auch merkt, ist ja alles gar nicht so schlimm und ich bekomme hier wirklich nicht nur Theorie mit, sondern auch direkt Dinge, die ich sofort am Nachmittag dann, wenn ich zu Hause bin, anwenden kann. Ja.
Direkt schon in der Familie mal platzieren.
Ja, Familie mit Nachbarn oder auch hier mit Kollegen, mit Kindern. Also es gibt da wirklich viele, viele kleine Hilfestellungen, wie ich wirklich besser kommunizieren kann.
Ja. Ja, und genau da liegt ja, glaube ich, auch die große Chance, ne? Das heißt, wenn ich mich da frühzeitig beschäftige, dann sind Probleme noch klein, dann lassen sich Probleme auch noch leicht lösen oder keimen erst gar nicht auf. Was wäre denn so zum Thema respektvolle Kommunikation dann gerade ich bin Ausbilder, habe mein erstes Lehrjahr. Gibt's da so ein paar Tipps oder Leute sind ja immer ganz verrückt nach Hacks?
Hacks, ja. Wir kennen es ja jetzt in mehreren Zusammenhängen so, dass natürlich die allgemeine wirtschaftliche Lage in Deutschland besser sein könnte. Es fehlt so ein bisschen die Zuversicht. Ja?
Ja.
Natürlich auch so, wie wir als Mensch geprägt und erzogen sind, fokussieren wir 3-4-mal stärker die negativen Dinge in gegenüber den Dingen, die wirklich gut laufen. Es passieren ganz viele tolle Dinge auf der Welt. Wir haben ganz viele tolle Entwicklungen, über die reden wir aber kaum oder gar nicht oder die werden auch nicht mehr wahrgenommen. Wir sind überall auch durch die ganzen Medien, durch die sozialen Medien, durch Nachrichten sind wir überall auf das Negative fokussiert. Und es gibt ganz tolle Erfolge auf der Welt, über die wir uns auch freuen könnten. Und da hilft es natürlich auch so, die positiven Dinge zur Abwechslung auch ein bisschen zu kommunizieren. Und dass diese durchtriebene Zeit etwas mit einem macht, dass man auch durch die Wechselformen der Arbeit mit Remote, Hybrid, Modellen da auch so ein bisschen so die Dialogfähigkeit halt verloren hat, ist es, glaube ich, wieder an der Zeit und die Aufgabe, dass Unternehmen auch durch ihre Führungskräfte Raum schaffen für psychologische Sicherheit. Das ist für mich ein ganz großes Thema. Ist auch ein Part in der Respektausbildung, ist zum Beispiel der Umgang mit Fehlern beispielsweise. Ja, also wir müssen da als Deutsche mit unserem hohen Qualitätsanspruch auch, glaube ich, hier von der japanischen Kultur sehr, sehr viel lernen, dass Fehler einfach dazugehören, dass wir Raum für eine Fehlerkultur geben. Und ich kenne ja eine prominente Firma, die feiern den Fehler des Monats mit einer Flasche Champagner. Da werden alle 80, 90 Mitarbeiter zusammengerufen. Der oder die Mitarbeiterin stellt seinen Fehler vor, erklärt auch, warum es passiert ist und was der oder diejenige dann auch vielleicht an Maßnahmen ergriffen hat, dass das niemand anderem so in dieser Form passieren konnte. Ausschlaggebend war da auch, glaube ich, im SAP mal, dass mit, glaube ich, einem Mausklick ist dem Unternehmen ein Schaden entstanden von knapp 100.000 Euro. Und ich glaube, es war eine Mitarbeiterin, die ist dann auch zum Chef gegangen mit gesenktem Haupt und sagte, okay, ich habe verstanden. Das war mein letzter Tag, ich räume gleich zusammen und ich verstehe das. Ja. Und dann sagte der Chef, du glaubst doch nicht, dass ich jetzt dich kündige hier, ich habe doch gerade erst 100.000 Euro in deine Ausbildung investiert. Ja. So, und ich glaube, diese Haltung hilft uns, dass wir lernen, über Fehler zu sprechen.
Ja.
Dass wir Räume schaffen, dass dann auch nicht irgendwie jemand mit Fingerpointing und derart Dingen dann jemand dort noch zusätzlich kämpfen muss, dass man eine Offenheit hat, diesen Fehler zu teilen, wirklich als Learning, dass andere davon profitieren können. Was aber auch klar ist, wenn der oder diejenige diesen Fehler wiederholen würde, dann ist es ein Stück weit natürlich auch Vorsatz. Ja, dann ist es jetzt nicht mehr, dass es ist passiert. Aha. Und psychologische Sicherheit ist es natürlich in den Teams, diese Räume, diese Gesprächsmöglichkeiten zu schaffen, um jetzt in dem Beispiel Fehler äußern zu dürfen oder erklären zu können, aber auch, wenn ich Sorgen oder Nöte habe, wenn ich wenn ich mir irgendwo Angst habe, mir Gedanken mache, dass ich die Chance habe, so wie ich das Ganze sehe und einschätze, ob das richtig oder falsch ist, sei mal dahingestellt, so wie ich es empfinde, dass ich das äußern darf. Ja, und dass ich dann auch gesehen werde und wahrgenommen werde und ernst genommen werde und dass ich darauf auch ehrliche Antworten bekomme. Denn ich glaube, kein Gefühl raubt dem Geist in dem Ausmaß die Fähigkeit zu handeln und klar zu denken, wie irgendwelche Ängste und Sorgen, die ich habe. Ja, und psychologische Sicherheit oder Respekt entsteht ja nicht durch irgendwelche Plakate oder Leitbilder irgendwie an der Wand oder auf Bildschirmschonern, sondern diese Sicherheit, die entwickle ich als Team, als Führungskraft in der Art, wie ich zuhöre, wie wir reagieren und wie wir miteinander sprechen. Und wir müssen den Leuten wieder das Vertrauen geben, sich trauen zu dürfen, zu sagen, was wirklich ist, ja, oder was eigentlich los ist. Und dann schaffen wir auch wieder psychologische Sicherheit. Habe ich auch noch ein ganz interessantes Beispiel. Google hat mal über 180 seiner Teams untersucht. Was macht denn die durchschnittlichen Teams von den guten? Was ist denn hier der Unterschied? Da ging es gar nicht um Ressourcen, Intelligenz, Erfahrung, Hierarchie, Organisation, technische Ausstattung. Es kam raus, der wichtigste Faktor: psychologische Sicherheit. Also die Sicherheit, in einem Team sprechen zu dürfen, ohne Angst vor Gesichtsverlust, Spott, Häme oder irgendwie negativen Konsequenzen. Also wenn ich es schaffe, diese Offenheit zu schaffen, das macht die durchschnittlichen Teams in den Unterschied zu den wirklich sehr, sehr guten High-Performing-Teams aus. Und man kann es natürlich auch andersherum sehen, wenn ich wirklich schwache Teams habe, dann bekomme ich die natürlich auch wieder mit Vertrauen und mit Raum geben dorthin, dass ich auch durch psychologische Sicherheit dort wieder die Performance erhöhen kann.
Ja. Und immer wenn sich Teams natürlich auch neu formieren, ja. Also das haben wir natürlich bei den Azubis im ersten Lehrjahr, aber das haben wir ja überall auch bei Projektgruppen, die neu zusammenkommen, ist es ja erstmal so ein wo stehe ich gerade, wo stehen die anderen? Kann ich denen vertrauen? Sind ja immer so Dinge, die so mitschwingen.
Ja, auch Umgang mit Risiko. Ja, also wenn ich den Unterschied machen will, wenn ich was erreichen möchte, muss ich natürlich auch Risiken eingehen, muss die abwägen. Und ich habe da auch hier so vier tolle Fragen für Teamübungen, wo man einfach fragt, Mensch, wann gehst du denn in welchen Momenten auf Nummer sicher? Ja. Oder wenn du was Neues ausprobierst, spielst du hier, um zu gewinnen oder spielst du eher, um nicht zu verlieren?
Ja. Die ist gut. Das ist oder, eine gute Perspektive.
Oder wann spielst du sicher, wo und wann nicht? Ja. Oder aber auch, wann hast du schon mal selbst schlecht auf einen Fehler reagiert? Und was hättest du im Nachhinein dann anders da gemacht? Mhm. Ja, und gleichermaßen kann man natürlich bei den Azubis, ich sag mal, im Onboarding, bei den Einführungswochen direkt schon diese Sicherheit, dieses Vertrauen entstehen lassen, dass die das dann auch mit ins Unternehmen nehmen, in die Ausbildung, in die Abteilung, wenn sie gehen. dass es sicher ist, auch ein Risiko einzugehen. Ja.
Ja.
Dass jeder seine Meinung äußern darf und dass diese auch gehört wird. Egal jetzt ob Azubi, Arbeiter, Angestellte, hier wird jede Stimme gehört, jedes zählt. Wir lernen hier gemeinsam aus Fehlern und in der Ausbildung. Da muss man Fehler machen, weil da lernt man am meisten von.
Mhm.
Jeder wird so gesehen, wie er ist, mit seinen Talenten. Und dann natürlich auch für mich einer der wichtigsten Punkte, dass man eine Kultur hat, dass man um Hilfe bitten kann und auch bewusst um Hilfe fragen sollte. Ja, also nicht da irgendwie schweigen und aushalten und warten sollte, sondern man darf um Hilfe bitten. Nein, man soll es sogar. Ja, also hier steht keiner alleine da.
Ja, ja, also da empfinde ich jetzt gerade aus der Praxis heraus auch die junge Generation, die jetzt auf den Arbeitsmarkt kommt, die können das gut. Die können das gut. Also, und wenn ich dann so den Blick auf die Generation von meinen Eltern setze, die jetzt so langsam in den Ruhestand gehen, die dann oft sich ja, im Schwäbischen so durchwursteln und nur niemand zeigen, dass ich gerade nicht vorankomme. Ja, auf jeden Fall der kostspielige SAP-Fehler. Ne? Das ist natürlich auch, sowas spricht sich ja wahnsinnig schnell rum. Ne? Was, die ist nicht gefeuert worden? Ah, okay, verrückt, die hat einen Fehler gemacht, die hat ihren Kopf noch. Und andersrum wäre es ja auch so gewesen. Wenn er sie wirklich gefeuert hätte, dann wäre das Statement gewesen. Ne? Der Nächste, der Fehler macht, darf auch die Koffer packen.
Ja. Ja. Ja, und ich sag mal, hier geht es auch nicht bei psychologischer Sicherheit, geht es auch überhaupt nicht darum, irgendwie eine Kultur zu entwickeln, dass jeder nett zueinander ist.
Mhm.
Ja. Sondern es geht einfach darum, dass das bedeutet, dass Menschen überhaupt keine Angst haben, brauchen ihre Meinung zu sagen. Und mehr ist das ja eigentlich auch gar nicht. Ja. Und Kultur zeigt sich da, was Menschen sagen dürfen und was eben nicht. Ja. Und wenn das nicht mehr möglich ist in Teams, dass man seine Meinung sagen kann, dann verlieren diese Unternehmen, diese Teams ihre wichtigsten Ressourcen wie Ehrlichkeit. Ja?
Ja.
Und diese Fähigkeit, die kann und die muss man wieder erlernen, dass uns das eben auf ein anderes Level bringt.
Ja. Ja, ist ja auch schwierig gewesen, jetzt irgendwie die letzten 5 Jahre eine Meinung auch zu sagen und zu vertreten, ne? So im öffentlichen Raum und dann das so erlebt zu haben, ne? Dann komme ich zu meiner Arbeit und da soll ich plötzlich diese Sicherheit empfinden, ist natürlich auch schwierig, ne?
Ja.
Wenn wir da plötzlich diese Welten haben, die da aufeinander clashen.
Ja, und ich sag mal, auch da jetzt lange zu analysieren, was ist da falsch gelaufen, warum ist es falsch gelaufen, wie konnte uns das passieren, war das sogar vielleicht Absicht, so dass ich hier persönlich werde. Ich glaube, das bringt uns alles nicht weiter. Natürlich brauche ich eine Ursachenanalyse, dass ich den Fehler dann auch zukünftig vermeiden kann. Und ich glaube auch, kein Mensch auf der Welt hat jemals aktiv einen Fehler gemacht. Ja, sondern Fehler sind passiert. Das wäre so grammatikalisch eigentlich die richtige Umschreibung. Fehler passieren, passiv. Ja. Ich mache das nicht absichtlich. Und dann ist direkt die Chance, produktiv zu reagieren, das Team mit einzubeziehen, zu sagen, okay, wie bekommen wir das hin, schuld- und schamfrei, dass wir das hier nachbesprechen und gucken, dass ja Risiko belohnt wird, zur Innovation führen kann. Und dieses Scheitern entstigmatisieren, sondern dass ich da was mitnehmen kann und dass ich damit helfen kann, auch ein Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen, aber auch dann letztendlich eine Kultur auf ein anderes Level zu heben.
Ja. Ja. Ja, und also ich glaube, dass das natürlich, also um es auch wieder plastisch zu machen, bleiben wir mal bei so einem Ausbildungslehrgang, ne? Erstes Lehrjahr. Und da sind alle sehr verunsichert. Und das ist ja dann wirklich auch, also da kann man nicht sagen, da müssen jetzt die Azubis einen Schritt vorgehen, sondern das ist ein Führungsthema. Und weil viele Ausbilder sehen sich, glaube ich, nicht als obwohl sie es ja total sind. Ja? Mhm. Und Genau, das ist ja auch nochmal ein großes Thema. Also du deckst ja viele, viele schwierige Themen ab und hast aber auch das Führungsthema. Hast du da nochmal irgendwie so was beobachtet in den letzten Jahren, wo du sagst, das kommt immer wieder, oder das war vielleicht auch ein sehr, 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 sehr gutes Bild, ne, im Bereich, wo wir daraus lernen können?
Ich glaube, die Ausbilderrolle, und wenn wir uns mal gucken, wer ist denn heutzutage Ausbilder? Das sind meistens sehr erfahrene, handwerklich begabte, mit hoher Expertise ausgestattete Mitarbeiter. Und du hast es schon gerade angesprochen, wir haben jetzt hier eine völlig neue Generation Z in den Unternehmen, wo viele noch eine Bedienungsanleitung suchen, wie ich mit denen umgehe. Und es auch hier diese klassischen Stereotypen gibt. Ich meine, du kennst das wahrscheinlich auch noch von früher, wo dann hier die damaligen Ausbilder, Vorgesetzten gesagt haben, um Gottes Willen, hier mit dieser Generation, wenn die jetzt hier aus der Ausbildung rauskommen, was soll das nur geben? Also ich glaube, diese Klassiker, die führen sich fort. Ich glaube, es geht mittlerweile schneller, es wird intensiver, der Anspruch wird höher. Und auch im Umgang miteinander mit diesen 3, 4 verschiedenen Generationen, die ich im Unternehmen habe, und natürlich dann in der Spanne, wenn ich so einen alt erfahrenen Handwerksmeister, Industriemeister habe, ich sag mal Mitte 50, ganz andere Werte, ganz andere Ausbildung, anderes Verständnis von Ausbildung, komme jetzt mit den jungen Menschen, die, wo ich nicht weiß, wie ich da umgehen soll, die einfach anders da sind, das habe ich nicht gelernt. Für die habe ich kein Handwerkszeug. Und natürlich auch so ein bisschen, ich mache mal ein bisschen Kritik an unserem Ausbildungssystem, ohne dass ich da jetzt einzelne Leute nennen möchte. Aber es ist schon die Frage, Marc, das, was die Ausbilder denen vermitteln, auch in der Berufsschule, in den einzelnen Bildern vermitteln. Die Frage ist, in 3 oder in 4 Jahren, wenn die jetzt fertig sind, brauchen die das überhaupt noch? Oder ist das dann schon wieder überholt jetzt in dieser Geschwindigkeit? Und bei den Dingen, die gerade so ein bisschen auch mit KI, Digitalisierung, technisch gerade im Werden und im Wandel sind, haben denn unsere Ausbilder überhaupt selbst diese Fertigkeiten und die Neugier, diese Fertigkeiten zu entwickeln? Und wie ist der Umgang miteinander, wenn da Azubis, die schon selbst programmieren können, Apps programmieren, die mit diesen Techniken alltäglich vielleicht sogar schon umgehen und den Ausbildern da überlegen sind? Und wie gehen die da miteinander um? Ja, und führen die da gute und konstruktive Gespräche und nehmen das gegenseitig an, sehen das als Chance, als Möglichkeit, das auf ein anderes Niveau zu heben? Oder herrscht dann eher Stille und so ein bisschen Scham, darüber sprechen zu können? Und ich glaube, es ist ganz normal, dass vielleicht der 55-, 60-Jährige sehr schwer tut, da noch solche Dinge beizubringen oder zu öffnen. Das ist auch ganz normal, ist menschlich. Und da haben wir gerade auch, glaube ich, eine riesen Diskrepanz, dass keiner so weiß, wo der Weg dorthin führt.
Ja, vor allem Neugier, ne? Du hast gesagt, ist da die Neugier? Also das Know-how in 3 Jahren haben die Jugendlichen von heute auch nicht. Aber es kommt halt was raus, ne? Und die gehen spielerisch ran, die gehen recht locker ran. Und ich habe hier im letzten Gespräch mit einem 75-Jährigen gehabt, der immer noch in der Ausbildung tätig ist. Und ich habe mit dem telefoniert und habe gedacht, ey, komm, also der könnte auch 25 sein, wie der an die Sache rangegangen ist. Und auch ganz, ganz locker, ja. Aber die Neugier, die muss halt da sein. Und ja, das hinkt halt, ne? Wenn auf der einen Seite ist die Neugier bei den Ausbildern vielleicht nicht so hoch, aber wie du es gerade gesagt hast, der Anspruch wird immer höher, ne? Wir müssen dies und das und jenes, müssen wir alles irgendwie übernehmen. Ja, schwierig.
Ja, auch, ich sag mal, so diese handwerklichen Fähigkeiten. jeder, ich sag mal, in den Handwerks- und gewerblich-technischen Berufen, so jeder kennt die ersten 12, 16 Monate mit Schleifen, Feilen, Drehen, Bohren. Also wirklich ja. mit den Grundfertigkeiten, das finde ich auch nach wie vor wichtig, dass die vermittelt werden und weitergegeben werden. Stelle ich mir auch mittlerweile anspruchsvoller vor, diese Tätigkeiten noch zu vermitteln, weil man es ja später vielleicht gar nicht mehr braucht. Es gibt für alles mittlerweile Maschinen, aber ich glaube, es schadet gar nicht, dass jeder mal so ein Klotz in der Hand gehabt hat und gefeilt hat und gemerkt mit Gefühl, was für Kräfte da dahinter stecken und für Widerstände, aber auch in Genauigkeit und da ein Gespür entwickelt. Ich komme eher aus dem kaufmännischen BWL-Bereich. Also ich habe früher ich habe noch Steno lernen müssen, ich habe noch mit Buchhaltungsklappen in T-Konten buchen müssen. Also ich habe diese Konten ineinander händisch abschließen müssen. Ich habe wirklich verstanden, welches Konto wie rein kann. Ich habe es dann auch in der Hand gehabt. Und heute im SAP sind es zwei Klicks. Und du weißt gar nicht mehr, was im SAP im Hintergrund an Buchungsvorgängen passiert. Geschweige denn, wenn mal was schiefgelaufen ist, wie ich das nachvollziehen kann. Was ist denn dort schiefgelaufen? Ja, und dieses Verständnis geht so ein bisschen auch an der Stelle verloren. Und auch da entstehen wieder hier gute Diskussionspunkte und Gräben, wo ich miteinander reden muss, oder dass das Alte so ein bisschen noch bewahre, weil es natürlich hilft und natürlich ich habe keine Buchhaltungsklappen mehr, ich habe keine T-Konten mehr und ich habe Drehfräsmaschinen, alles automatisiert. Also da ist Dialogfähigkeit gefragt, um dass beide Seiten merken, sie profitieren voneinander, wie das da irgendwelche Schamgefühle gerechtfertigt sein.
Ist das auch Thema von dem Buch, was du gerade schreibst, also diese Sicht auf die Dinge?
Ja, also meine relativ simple Methode heißt ja Stop, Look und dann Choose oder Change. Und im Grunde genommen geht es darum, ich bin ja gar nicht mehr präsent. Während wir reden, schauen wir aufs Handy, wir schauen auf die E-Mails, wir kriegen Anrufe. Es wird geklingelt, ein Kollege kommt rein, wird unterbrochen. Man ist ja gar nicht mehr 100% bei einer Aufgabe und macht die richtig mit all den Systemen und Multitasking kriegen wir ja deutlich mehr bewegt. Man ist aber auch in einem gewissen Automatismus und Autopiloten gefangen, um da wirklich mal zu unterbrechen und Stopp zu sagen. Also all die Gedanken, die mir hochkommen, da wirklich wieder mal Herr in seinem eigenen Haus zu werden und wieder mal wirklich zu unterbrechen und nicht einfach immer weiterzumachen. Das ist sehr, sehr schwer geworden, wirklich da die Disziplin zu haben, Nein und Stopp zu sagen. Und wenn diese Gedanken hochkommen, dann darf man auch wirklich mal lautstark Stopp rufen, um die Gedanken zu unterbrechen. Zweitens ist dann wirklich lernen, mal genau hinzugucken. Habe ich das so gelernt und übernommen? Schätze ich das so ein, weil ich es so abgespeichert habe? Weiß ich das oder von wem weiß ich das? Also wirklich mal zu hinterfragen, wie komme ich denn überhaupt dazu? Und das alles, was wir an Wissen haben, ist geborgtes Wissen. Das haben wir von irgendjemandem aufgenommen und mal hier die Realität zu hinterfragen, was ist denn wirklich? Und dann am Ende, wenn ich die ersten zwei Aufgaben bewusst gewählt habe, am Ende dann wirklich bewusst selbst zu entscheiden. Ja. Ich meine, du kennst den Spruch, viele antworten nicht, weil sie vorher zugehört haben, sondern die antworten, um zu antworten, ohne dass man selbst reflektiert hat. Und hier dann wirklich selber bewusst zu wählen. Ja, und das ist so das Dritte, wofür wir uns keine Zeit haben. Wir reagieren oft, dass wir in Muster versuchen zu erkennen und dann haben wir natürlich für jedes Muster haben wir irgendwo auch eine Lösung abgespeichert. was in der Vergangenheit funktioniert hat. Das ist meiner Meinung nach auch einer der größten Fehler unserer Zeit, dass wir glauben, dass diese Muster heute noch gültig sind. Ja, also diese Muster, die können Orientierung geben, können auch in Szenarien mit eingepreist werden, aber am Ende muss ich wirklich gucken, in dieser komplexen, verrückten Zeit muss ich andere Lösungen finden.
Aber wir gehen ja immer Muster nach, oder? Also
ja.
Ist ja angelegt, dass wir diese Muster haben, um jetzt nicht immer morgens zu entscheiden, okay, jetzt stehe ich auf der Seite vom Bett auf oder auf der, ne, gehe ich jetzt zuerst Zähne putzen oder kümmere mich um den Hund oder man kann ja nicht alles immer prüfen oder was ist da so dein Tipp?
Wenn man die meisten Mitarbeiter fragt, wie bist du denn heute zur Arbeit gekommen, wie oft war die Ampel rot, wie oft hast du am Zebrastreifen gehalten, also ich glaube, für diese Routinen ist dieser Autopilot auch wichtig und notwendig. Mhm. Ich glaube einfach, dass das Geschäft, die Komplexität, die ist so hoch geworden mit globalen Lieferketten, mit politischen Themen, mit Kunden- und Lieferantenanforderungen. Das ist mittlerweile so schwierig und komplex geworden, dass ich da einfach nicht mehr, ich sag mal, naiv mit den Lösungen der letzten 10 Jahre drangehen kann. Also dass ich diese Entscheidungen und diese Muster, die ich da habe, dass ich die hinterfrage. Ich will nicht sagen, dass das alles schlecht ist und alles nicht mehr passt. Ich will da nur in der Führung den Hinweis geben, zu gucken, ob diese Sachen wirklich noch valide sind oder ob ich sie auf die individuelle Situation vielleicht anpassen sollte.
Mhm.
Und Schlüssel ist natürlich auch, Schlüssel ist hier natürlich auch die Wahrnehmung. Also nehme ich die Dinge wirklich so wahr, wie sie sind, oder nehme ich sie so nur wahr, wie ich sie kenne?
Mhm. Mhm. Aber das muss ja auch nicht ausschließlich jetzt von der Führung kommen, ne? Sondern es muss von der Führung, also so wie ich es zumindest verstehe, vorgelebt werden. Und wenn man dann sagt, okay, wir haben das bisher jetzt immer so gemacht, aber lasst uns das mal aufbrechen, wir gucken uns das mal ganz anders an, ja, und dann entstehen ja auch wirklich, wirklich großartige Sachen.
Genau. Nur darum geht es, das bewusst zu machen und nicht bei allen Dingen im Autopilot mit den bewährten Methoden dran zu gehen.
Ja. Okay. Wenn du jetzt hier den Zuhörern, ne, die ja auch alle was mit dem Thema duale Ausbildung zu tun haben, wenn du denen zum Ende hin nochmal irgendwie eine Sache mitgeben kannst, was wäre für dich so aus den ganzen angeschnittenen Themen, Mediation, psychologische Sicherheit, aber auch souveräne Führung, was wäre da so der Punkt, den du vielleicht nochmal neu oder auch nochmal wiederholen magst?
Ich glaube, eh und je, was man den Auszubildenden am ersten Tag mitgibt, ist ja immer der Klassiker: Seid und bleibt und bewahrt euch eure Neugierigkeit. Ja, also eure Offenheit für neue Themen. Den abgesprochenen Satz vom lebenslangen Lernen, den möchte ich jetzt nicht wiederholen, aber ich glaube, der gilt genauso, dass gerade in den nächsten 2-3 Jahren viele Sachen reformiert werden, und ich habe keine andere Chance, wie neugierig zu bleiben und weiterhin zu lernen. Und trotzdem möchte ich gerade so in der Ausgestaltung der 3-4 verschiedenen Generationen, die ich im Unternehmen habe, darauf zurückkommen, dass wir wieder lernen müssen, respektvoll miteinander umzugehen, und dass wir lernen müssen, eher unsere Beobachtungen zu schildern, wie dass wir dauerhaft und alles sofort bewerten. Wie in den Social Media Mustern immer, dass ich hier den Daumen hoch mache oder den Daumen runter mache oder dann da auch anonyme Kommentare mache. Sprich, wir reden dann übereinander und nicht miteinander. Also das wären so meine zwei Dinge, die ich zu den Klassikern gerne ganz, ganz wichtig hervorheben möchte.
Okay. Ja, das Bewertungsthema, das ist ja schon wäre fast eine neue Folge. Glaube ich auch ganz, ja, ganz immens wichtig. Klasse. Ich habe gerne eine Abschlussfrage an alle Gäste, um auch so ein bisschen mal eine andere Perspektive aufzuschlagen. Und jetzt angenommen, du hättest 3 Monate Zeit, nur für dich, ne? Keine Menschen, kein Job, kein Nichts, was irgendwo ansteht. Was würdest du machen, Hendrik, mit der Zeit? Das sind ja knapp 100 Tage.
100 Tage?
Mhm.
Es gibt Leute, die haben es in 80 Tagen um die Welt geschafft. In 100 ist es wahrscheinlich auch möglich. Also ich würde mit meiner Familie die Zeit für eine ausgiebige Reise nutzen in Länder, die ich schon immer mal sehen möchte, bewusst auch andere Kulturen, andere Sitten. Also ich glaube, am meisten kann man sich als Mensch weiterentwickeln, persönlich weiterentwickeln, wenn man fremde Länder, fremde Kulturen bereist, sich vor Ort anschaut, wie andere leben, wie andere lernen, was für die Menschen wichtig ist, einen anderen Blick auf die Welt zu kriegen. Ich glaube, diese Reisen, die bereichern am meisten.
Okay. Und gibt's da schon ein paar Länder auf der Liste, die du sehen würdest?
Also ich werde jetzt mit meiner Familie einen kleineren oder in kürzester Zeit jetzt hier demnächst einen Trip nach Amerika machen und wir dort einiges angucken. Mhm. Was uns immer noch mal interessiert, und das ist vielleicht auch, wenn die Kinder größer sind, in Richtung Afrika, Südafrika mal eine Reise zu starten. Auch ganz klar, wir haben eben kurz über Japan und China, asiatische Kultur gesprochen. Also das ist bei mir momentan noch so ein offener Punkt. Das wird sicherlich auch irgendwann auf die Agenda kommen.
Okay, spannend. Ja, schön. Dann steht ja Amerika schon mal an. Das ist gut. Vielen lieben Dank für den ganzen Input. Da war echt sehr, sehr viel dabei. Und danke für deine Zeit. Wie immer sind natürlich deine Kontaktdaten und alles in den Shownotes. Falls jemand auffällt, okay, das sind wichtige Themen bei uns, dann darf ich gerne an dich verweisen, lieber Hendrik. Danke, dass du dabei warst.
Herr Marc, vielen Dank für die Einladung. War wirklich ein tolles Gespräch. Vielen Dank.
Und noch ist es nicht ganz vorbei. Ich hatte es ja eingangs schon gesagt, dass wir noch eine kleine Überraschung zum Schluss hin haben, weil der Hendrik und ich, wir haben dann weitergesprochen und er hat mir noch eine Geschichte erzählt, die wirklich, wirklich unglaublich ist. Und diese Geschichte, die hat er auch bei YouTube veröffentlicht, weil er da auf einer Bühne stand, das schon mal geteilt hat. Und das ist die unglaubliche Geschichte über Respekt und Rotwein, wie er es nennt. Und ich möchte die jetzt nicht im Namen von Hendrik Lehnhardt erzählen, sondern ich habe dir einfach den Link in die Shownotes gepackt. Folg dem, dann kommst du direkt zu der Geschichte auf YouTube. Du siehst ihn auch nochmal live und in Farbe. Und ja, hinterlass da gerne einen Kommentar, dass er weiß, dass du über dieses Gespräch hier auf ihn aufmerksam geworden bist. Und ja, wenn du da jemanden brauchst, hast du sicherlich gehört, der Klarheit und Respekt in eine Firma bringt, dann wende dich sehr, sehr gerne an. Viel Spaß beim Hören, viel Spaß beim Staunen, die Geschichte lohnt sich.